Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute im Podcast mit Christopher Leidinger. Christopher ist mit seiner Agentur LitCreate auch in der Fintech-Szene unterwegs. Das radikale Rebranding von Bitwalla zu Nubi hat er zum Beispiel begleitet oder den neuen Auftritt der Solaris Bank. Er verfolgt genau, wie sich die Marken in der Finanzwelt zurzeit verändern. Im Podcast haben wir darüber gesprochen, welche Rolle eine Marke eigentlich spielt, welche Markenstandards N26 gesetzt hat und ob das verrückte Design der Cash-App eigentlich in Deutschland funktionieren würde. Hallo Christopher.
Hallo Kaspar, danke für die Einladung.
Gerne, ja. Christopher, wir wollen heute vor allem über deine Arbeit in der Agentur LitCreate sprechen. Und du hast ja in den vergangenen Monaten gerade eines der bekannteren Projekte betreut, nämlich die Umgestaltung von Bitwalla zu Nubi. Für die Leute, die es nicht unbedingt direkt parat haben, Bitwalla ist quasi ein Kryptokonto. Und die Idee war, das Ganze das ein bisschen weg aus dieser Krypto-Ecke wegzurücken, hin zu einer breiteren Zielgruppe. Da würde mich mal als erstes interessieren, wie geht man da eigentlich ganz konkret vor? Wie kann man sich das vorstellen, so ein Prozess, der schon relativ radikal war?
Genau, also du sagst richtig, der Prozess war sehr ganzheitlich. Wir haben ja wirklich nicht nur ein paar Farben geändert, sondern wirklich von Grund auf die ganze Marke neu gedacht, inklusive neuem Namen etc. Das heißt, man beginnt wirklich am Anfang und sagt sich rein aus der Unternehmung her, was ist die strategische Idee, wo wollen wir hin?
Und da sitzt ihr dann auch schon mit am Tisch?
Absolut. So früh wie möglich sitzen wir mit am Tisch, um dann gemeinsam mit den Entscheidern, in dem Fall wirklich den ganzen C-Level von Bitwalla, heute Nubi, zusammenzuarbeiten. Denn so eine Veränderung ist natürlich nichts, was man irgendwie von draußen als eine Idee hineingibt, wie, sag ich mal, eine gute Kampagnenidee für einen neuen Werbespot, sondern das ist etwas, was ja gemeinsam mit den, ja, mit dem, mit der Organisation, mit den Entscheidern entwickelt werden muss, damit es dann auch funktioniert.
Und wie läuft das dann? Da sitzt man dann da und brainstormt über einen Namen. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man erstmal beginnt, eine Wissensbasis zu schaffen und zu sagen, was sind eigentlich die Chancen, was sind die Potenziale, die diese Marke in Zukunft hat. Also es gibt ja einen Insight, dass man sagt, okay, wir wollen Mainstreamiger werden, wir wollen eine breitere Zielgruppe erreichen, wie du es schon gesagt hast. Und dann heißt es ja, okay, wie können wir das erreichen? Was gibt es für Potenziale aus der Vergangenheit für die Marke? Und was gibt es vor allen Dingen im Markt, in unserer Zielgruppe, die wir anstreben wollen, für Chancen? Und wie wir das immer angehen, ist, dass wir eigentlich so drei Perspektiven haben für die Entwicklung einer Marke oder für die Neuentwicklung einer Marke. Das ist zum einen die Kundenperspektive, ganz wichtig. Also was ist eigentlich das Offering, was wir haben und wie können wir das dem Kunden vermitteln? Wie können wir das, die Benefits, ja, ohne zu viele Anglizismen nutzen zu wollen, wie können wir die vermitteln? Dann gucken wir uns den Markt an. Ja, das heißt, wie können wir uns differenzieren im Markt? Wie sieht da die Landschaft aus? Wie sehen die Wettbewerber aus? Wo ist da ein Raum für uns? Wie können wir uns abgrenzen? Und die dritte wichtige Perspektive ist die interne. Was ist eigentlich unsere Motivation? Was ist eigentlich unsere Kultur? Wo kommen wir her? Was zeichnet uns so ganz intrinsisch aus? Und diese drei Perspektiven versuchen wir dann zusammenzubringen durch Interviews, durch Recherche etc. Dann kommt der kreative Teil, wo wir dann, sag ich mal, Strategie und Kreation zusammenbringen und sagen, okay, was sind denn mögliche Ideen, was sind mögliche Szenarien, mögliche Richtungen, die wir für die neue Marke dann eingehen können. Mhm. Sowohl inhaltlich als auch visuell kreativ.
Okay, und wie kann man sich dann den Prozess vorstellen, in dem ihr auf diese ganz, ganz konkrete Gestaltung kommt? Ich hatte mit Christina dazu gesprochen und meinte, es erinnert mich im ersten Moment sogar ein bisschen an die Tomorrow Bank, was manche Farbgestaltung angeht. Wie geht man da vor?
Wir gehen immer so vor, dass wir versuchen, sehr stark lösungsorientiert von Anfang an zu denken. Das heißt, wir versuchen nicht zu überlegen erstmal, was sind eigentlich so Attribute, Adjektive, die uns in Zukunft auszeichnen wollen. Das hat man vor vielen Jahren noch oder vor einigen Jahren noch im Branding sehr stark so gemacht, dass man sogenannte Markenwerte definiert hat. Sondern wir versuchen von Anfang an zu überlegen, was heißt eigentlich so eine Storyline, was heißt ein Narrativ, eine Positionierung, was könnte das für potenzielle Narrative sein und was heißt das dann direkt übersetzt in eine Gestaltung. So, und dann fangen wir von Anfang an eigentlich so Richtungen zu explorieren, zu sagen, okay, eine ist ein bisschen verspielter, eine ist etwas lifestyleiger, eine ist etwas vielleicht technischer oder technokratischer Und anhand dieser verschiedenen Szenarien und Richtungen hangeln wir uns dann Schritt für Schritt zum Ergebnis.
Und was ist das jetzt? Ist das jetzt verspielter oder lifestyleiger oder?
Also es ist, was ganz, ganz wichtig war, und das ist im Prozess dann noch stärker klar geworden, das war im Briefing am Anfang noch alles gar nicht so klar, das haben wir uns dann gemeinsam erarbeitet, war, dass das Thema Diversity oder Vielfalt eine extrem wichtige Rolle spielt. Und zwar sowohl im Hinblick auf die Zielgruppe, die unterschiedliche Persönlichkeiten abdeckt, aber auch unterschiedliche Motivationen, bei Nuri einzusteigen oder Geld zu sparen, aber auch im Hinblick auf die Vielfalt der Möglichkeiten, die durch neue Finanztechnologien ermöglicht werden. Das heißt, außerhalb von klassischen, traditionellen Finanz- und Anlageprodukten zu gucken und zu sagen, okay, was haben wir durch Blockchain etc. eigentlich für Möglichkeiten, neue Formen unser Geld anzulegen und zu vermehren.
Und es ist ja so, dass am Ende dieses Prozesses, das sieht das Ganze anders aus, hat eine andere Marke und man kann im Moment noch nichts anderes machen. Hat das jetzt quasi schon einen Effekt, dass man es einfach, also verkürzt gesagt, anders angestrichen hat?
Also der Effekt zeigt sich natürlich über die Zeit. Das ist ganz wichtig. Bei Branding ist es nicht, das ist, glaube ich, auch der entscheidende Unterschied dann wiederum zur Werbung, wo es vielleicht, wo man dann sagt, ein direktes Ergebnis spürt, sondern hier geht es natürlich um eine langzeitige Gestaltung. Es wird kein neues Rebranding im nächsten Jahr geben, wo es wieder einen neuen Namen gibt, sondern es geht darum, eine Planung zu machen, wirklich für die nächsten Jahre und zu sagen, wir wollen in Zukunft für das stehen, was wir jetzt sind, nämlich, einen einfacheren, demokratischeren Zugang zu diesen neuen finanziellen Möglichkeiten.
Mhm. Aber das heißt, diese neue Gestaltung mit den gleichen Funktionen hat jetzt kurzfristig keinen Effekt, sondern erst nach einem halben Jahr merkt man das eigentlich. Spricht das die neue Zielgruppe tatsächlich an in Kombination mit neuen Produkten auch, oder?
Also ich glaube, es ist beides. Ein Stück weit ist natürlich ein so aufmerksamkeitsstarker Auftritt wie der neue von Nuri, sorgt natürlich auch erstmal für Aufmerksamkeit dafür, dass Leute aufhorchen, sich das anschauen. Es ist ja auch sehr ungewöhnlich, immer noch für den Bereich Banking im weitesten Sinne, dass man so eine Gestaltung hat. Da gibt es ja noch nicht so viele, die so aufmerksamkeitsstark und laut auch kommunizieren. Aber vor allen Dingen wird man das mittelfristig bis langfristig sehen, inwiefern man damit eben es erreicht, eine Beziehung wirklich aufzubauen zu den Kunden.
Wie war so das erste Feedback der Kundinnen und Kunden?
Ja, es war durchweg sehr gut. Es hat uns sehr gefreut. Muss ich sagen, na klar.
Ich meine, bei so einer großen Veränderung wird es bestimmt auch ein paar Leute gegeben haben, die sagen so, what the fuck, was ist
total,
das hier?
Total, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also es ist tatsächlich so bei einem Rebranding, vor allen Dingen bei einem so ganzheitlichen, dass es immer Leute gibt, die darüber stolpern, denen es vielleicht auf den ersten Blick nicht gefällt. Vor allen Dingen Leute, die sich eng verbunden gefühlt haben mit der alten Marke, die da irgendwie existente oder bestehende Kunde waren bei Bitwala und die sich auch daran gewöhnt hatten, nicht nur an das Design, sondern auch die Art und Weise, wie die Marke ihnen gegenüber aufgetreten ist. Und die sind natürlich ein Stück weit erstmal verwundert oder perplex, wie stark die Veränderung ist und müssen sich daran gewöhnen. Aber Marke ist ja nie, es ist gar kein demokratischer Prozess, es wurde ja nicht abgestimmt und dann versucht quasi das zu finden, was den meisten Leuten gefällt und möglichst wenig, möglichst wenige schlechte Meinungen zu bekommen. Sondern die Idee ist ja wirklich zu sagen, okay, wir haben eine strategische Idee, wir haben eine Vision für die Marke, für die Unternehmung und dafür brauchen wir eine Marke, die das repräsentiert. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn ein Stück weit Leute erstmal verwundert sind und sich dran gewöhnen müssen. Was sich gezeigt hat, ist, dass gute Rebrandings auch dafür sorgen, dass Leute nach kurzer Zeit das sehr schnell vergessen haben und sich an die neue Marke gewöhnt haben. Und dann funktioniert das auch.
Wenn man sich jetzt so Fintech-Produkte mal anguckt, gibt es ja eigentlich drei Argumente oder drei größere Themen, warum man sich für ein bestimmtes Produkt entscheidet. Also ganz klar natürlich die Kosten, wie teuer ist etwas. Bei einem Bankprodukt gucke ich immer, wie hoch sind die Gebühren, wie sind die anderen Konditionen. Dann gibt es, wie ist das Produkt aufgebaut, habe ich da irgendwie Spaß daran, das zu benutzen. Dann gibt es diesen Faktor, der wahrscheinlich nicht immer klar zu messen ist, die Marke. Ja, N26 strahlt ja was Bestimmtes aus, Revolut strahlt was aus, auch eine Sparkasse strahlt am Ende was aus.
Absolut.
Als Markenexperte wirst du natürlich immer sagen, dass die Marke da eine große Rolle spielt, aber wie nähert man sich der Frage, was für eine Rolle spielt ihr eigentlich in diesem Konstrukt aus Kondition, Produkt und Marke?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das natürlich auch eine Frage ist, die häufig kommt von unseren Kunden. Ich glaube, es spielt eine ganz zentrale Rolle und es ist einfach eine von diesen Faktoren. Dinge wie Kosten können dafür sorgen, dass du dich für ein Produkt vielleicht entscheidest, weil du sagst, die Konditionen sind besser. Eine Funktionalität kann dafür sorgen, dass du dich einfach wohler fühlst in der User Experience einer bestimmten Fintech-Lösung beispielsweise. Ich glaube, das, was ein entscheidender Faktor dafür, dass Leute wiederkommen, dass Leute auch einem Produkt treu bleiben oder einer Dienstleistung treu bleiben, ist dann am Ende doch die Marke. Und ich glaube, dass dieses Argument immer wichtiger wird in Zukunft. Wir sehen das an Beispielen wie Tomorrow, die jetzt stark das Thema Sustainability besetzen. Es gibt aber auch andere Produkte, die in ganz anderen Bereichen sich sehr fragmentierte Lifestyle-Nischen gesucht haben und zu sagen, okay, hier können wir konkret einen Mehrwert schaffen. Und da wird dann Marke extrem relevant. Beispiel ist auch Alice, mit deren Gründerin du ja auch gesprochen hast vor kurzem, die sich dann ganz konkret gesagt haben, okay, wir konzentrieren uns auf eine Finanz-App, ein Finanzprodukt für Frauen. Und so gibt es immer mehr und so fragmentiert sich der Markt immer mehr. Und dadurch wird eigentlich die Marke immer wichtiger. Denn sowas wie Funktionalität und Kondition, wenn wir uns ganz ehrlich sind, in der Vielzahl der Fintech-Produkte sich dann doch auch sehr stark angleicht.
Man könnte ja auch argumentieren, dass es an der Nutzerführung, an der Nutzeransprache liegt. Also da sind ja die Grenzen dann auch fließend.
Absolut, ne? Absolut. Also da würden wir jetzt auch aus der Markensicht niemals behaupten, dass wir das alleine gemacht haben. Es ist einfach ein Bestandteil, der einen Einfluss auch haben kann auf ein Produkt und auf eine User Experience. Aber einfach nur eine Marke zu definieren und etwas schön anzumalen, reicht natürlich nicht aus. Hm.
Ihr habt ja, einer eurer Kunden ist ja auch die Solaris Bank, die ja ein B2B-Produkt machen, also sich an andere Firmen richten. Da frage ich mich schon ein bisschen, warum brauchen die jetzt so eine fancy Marke? Haben die irgendwie zu viel Geld? Also streng genommen sprechen die ja keine Endkunden an. Deswegen könnte man ja auch sagen, eine total funktionale Auftritt reicht eigentlich völlig.
Ja, das könnte man sagen. Aber ich glaube, eine entscheidende Erkenntnis und eine entscheidende Entwicklung auch der letzten Jahre ist, dass man zwischen B2B und B2C auch nicht mehr so unterscheidet. Also man hat vielleicht noch gedacht, dass Marke eigentlich nur für B2C relevant ist. Aber heute sieht man, dass eigentlich Marke gleichermaßen für B2B und B2C wichtig ist.
Warum ist das so? Ich meine, man spricht ja da eine kleine Zielgruppe an und es kann ja manchmal auch ein gutes Signaling sein, wenn man sieht, okay, das ist nur funktional, die schmeißen kein Geld dafür raus und investieren stattdessen in das Produkt.
Weil es am Ende B2B2X oder B2B2C ist. Das heißt, du musst als Plattform, in dem Fall als Banking-as-a-Service-Dienstleister, was Solaris Bank ist, musst du auch zeigen können, dass du in der Lage bist, ein Produkt zu bauen oder den Hintergrund für ein Produkt zu bauen, was beim Endkunden ankommt. Und nicht nur eine technische Lösung, sondern dass du wirklich verstehst, was heißt Contextual Finance, was heißt es, Finanzprodukte näher an den Kunden ranzurücken. Wenn der FC Bayern eine Kreditkarte machen will für seine Fans oder für den Fanclub, dann ist es extrem wichtig, dass der Dienstleister dahinter steht, der diese Kreditkarte dann baut, versteht, was es heißt, diese Kreditkarte ja zu ermöglichen. Und was ganz wichtig bei der Solaris Bank war dieses Thema einfach ja viel klarer darzustellen, viel einfacher zu machen. Wir kamen von einer sehr technokratischen Darstellung, ja sehr über eine Kommunikation sehr stark über technische Dinge, über APIs etc. Und es ging die Idee bei der Solaris Bank wirklich zu sagen, wir reden hier nicht von einer technischen Lösung, sondern wir reden von einer ganzheitlichen Veränderung des Marktes hin zu Contextual Finance, weg aus dem Bankgebäude hin zur Customer Experience. Und das muss Solaris Bank verkörpern.
Wie siehst du so den Buy Now, Pay Later Markt? Weil da sieht man ja genau diese beiden Ebenen. Also Klarna, die sich vom reinen B2B-Geschäft hin zu einer Endkundenmarke entwickelt haben. Und dann sehr, sehr viele Anbieter, die den anderen strategischen Weg gegangen sind. Also zum Beispiel ein RatePay oder Afterpay, die sich dann eher nur an Händler richten vor allem. Und dadurch sieht man ja so ein bisschen, wie sich Marken weiterentwickeln können. Wie siehst du diesen Space?
Total. Also Klarna ist natürlich ein super Beispiel für ein Rebranding oder eine Markenentwicklung. Ich glaube, am Ende ist es eine strategische Fragestellung, was man darstellen will. Eine Marke ist nicht besser, weil sie mehr flauschige Hunde im Spot hat. Sie ist dann besser, wenn sie es schafft, das strategische Ziel und die strategische Zielgruppe bestmöglich zu erreichen und mit ihr eine Verbindung aufzubauen. Bei Klarna war ganz klar die Entscheidung, wir müssen weg von dieser rein transaktionalen Geschichte und wir müssen das emotional aufladen. Und dadurch bedienen wir uns so ein bisschen an dieser Emotionalität des Shoppings und versuchen das, uns da dessen zu bedienen und das so ein bisschen auf unsere Marke auch zu übertragen und selbst nicht mehr für die reine Rechnungszahlung zu stehen, sondern wirklich für als einen wichtigen Bestandteil des Shopping-Erlebnisses. Für andere Marken mag das anders sein. Die sagen sich vielleicht, okay, wir gehen gar nicht auf den Shopper am Ende, sondern wir möchten eine B2B-Zielgruppe erreichen. Und dann ist es natürlich wichtiger, dementsprechend da andere Dinge zu verkörpern.
Wie weit würdest du sagen, kann man in dem Bereich gehen? Es gibt ja das erfolgreiche Beispiel Cash App aus den USA von Square, so ein ähnliches Angebot im Grunde genommen wie N26. Aber am Ende von der ganzen Marke her eigentlich eher wie eine Modemarke, würde man sagen. Die haben ja auch eigene Pullover rausgebracht und geben sich viel stärker als, nicht als Bank, sondern als irgendwie eine Marke, die für eine junge Zielgruppe attraktiv ist. Wie weit kann man als Fintech-Marke, als Bankmarke diesen Weg quasi gehen? Weil gerade wenn man hier mit Gründerinnen und Gründern spricht, sagen die, ja, wir müssen ja trotzdem noch seriös bleiben. Also es kann ja nicht wie ein Handyspiel oder wie ein Mode quasi Shopping-Aktivität rüberkommen, wenn ich jetzt irgendwie eine Aktie kaufe. Also wie weit kann man da aus Markensicht gehen, aus deiner Sicht?
Ich glaube, man kann so weit gehen, wie es die Zielgruppe zulässt. Ja, und
aber wie kriegt man das raus?
Also ich denke mal, das ist ja, über Erfahrungen kriegt man das raus, da kriegt man auch über die Zeit raus, über Testen kriegt man das heraus. Ich glaube, dass grundsätzlich der deutsche Markt oder deutsche Zielgruppen vielleicht ein Stück weit weniger crazy Snoop Dogg-Spots aushalten als amerikanische Zielgruppen. Aber grundsätzlich geht es darum zu verstehen, wer ist eigentlich die Zielgruppe und was interessiert die und dann zu gucken, okay, wie stark kann ich das eigentlich ausreizen. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass ich glaube, das Thema Vertrauen auch einfach nicht mehr so auf die gleiche Art und Weise abgedeckt werden muss oder abgedeckt wird, wie das noch früher der Fall war. Also klassische Banken sind noch sehr stark über Tradition gekommen, um Vertrauen zu schaffen, sind über Männer im Nadelstreifenanzug vor der Frankfurter Skyline gekommen, um da Vertrauen zu schaffen. Und das ist einfach, sind so Klischees, die, glaube ich, nicht mehr funktionieren, sondern es sind andere Dinge wie beispielsweise eine klare Haltung zum Thema Nachhaltigkeit. Tomorrow jetzt zum Beispiel. Oder es sind Dinge wie eine gute Funktionalität, wie du gerade eben schon gesprochen hast. Oder es sind Dinge wie die Vermittlung, die Vereinfachung bestimmter Themen. Also dass ich zum Beispiel es dir einfacher mache, in Bitcoin zu investieren, weil ich es dir erkläre, weil ich dich mit in die Hand nehme und dir sage, wie es geht. Mhm. So. Und ich glaube, dass diese neuen Arten und Weisen, Vertrauen zu schaffen, am Ende viel, viel wichtiger sind, als ob man jetzt bestimmte wilde Kommunikation gemacht hat oder nicht.
Fallen dir denn aus dem deutschsprachigen Raum so ein paar Beispiele ein, wo du sagst, die jetzt vielleicht auch nicht zu euren Kunden gehören, wo du sagst, so, das war ziemlich radikal, dass die haben wirklich mal was ausprobiert?
Also Klarna hatten wir schon gerade angesprochen als internationale Marke. Ich glaube, N26 hat, als sie war ja ein Stück weit auch Pionier in dem Bereich in Deutschland, waren in dem Fall schon haben wirklich neue Standards gesetzt in Deutschland, auch im Bereich Marke. Das war aber ein Moment, wo es noch darum ging, sich maximal von klassischen Banken abzugrenzen. Das heißt, N26 ist groß geworden mit der Aussage, wir sind digital, wir sind einfach, und hat damit wirklich, und dann in einer Darstellung, die fast schon modisch war oder auch von den Farben her, von der Bildwelt her extrem aufgefallen ist, weil sie so lifestyleig war. Ich glaube, jetzt geht es aber dahin, dass es durch diese immer weitere Fragmentierung, immer weitere Diversifizierung der verschiedenen Produkte, der verschiedenen Zielgruppen, der verschiedenen Lebenswelten, ist es eigentlich so, dass genau diese klassischen N26-Themen wie Vereinfachung und Digitalisierung eigentlich zum Standard werden. so eine Art Hygienefaktor im Neobankmarkt. Das heißt, das Interessante wird jetzt sein zu sehen, wie sich diese verschiedenen Fintech-Anbieter, diese verschiedenen Fintech-Marken eigentlich immer weiter noch ausgestalten, immer näher an ihre Zielgruppe rücken und immer lifestyleiger eigentlich werden innerhalb ihres Bereiches.
Die Comdirect gehört ja zu einem Kunden als Direktbank und die ist ja so ein bisschen zwischen den Welten gefangen, sage ich mal. Also es ist ja einerseits rückt sie näher an die Commerzbank, ihre Mutter, auf der anderen Seite will sie genau das verkörpern, was du gerade beschrieben hast, digital, einfach, nah am Kunden. Wie seid ihr in diesem Spagat auch umgegangen?
Also Comdirect war ein Thema, was wir damals noch in Zusammenarbeit mit einer anderen Agentur gemacht haben, bei deren Rebranding. Und da ging es ganz stark darum zu sagen, okay, wie können wir maximal jung sein? Wie können wir diese digitale Verkörperung machen? Das war 2016, glaube ich. Und das war genau diese Bewegung, die ich gerade beschrieben habe bei N26 oder damals noch Number 26, wo es darum ging, erstmal Vereinfachung und Digitalisierung zu repräsentieren. Die Bewegung jetzt in den letzten Jahren, bei der wir auch nicht mehr beteiligt sind, bei der Comdirect, ist es so, dass es eigentlich genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe, dass es nämlich überrückt in, dass es nicht mehr reicht, einen digitalen jungen Ausleger zu haben, sondern dass das eigentlich Teil wird auch der Hauptbank und dass es jetzt wieder zusammengelegt wird. Und jetzt in der Pyramide, sag ich mal, der Werte, die eine Bank heute verkörpern muss, sei sie Neobank, sei sie Fintech, wie auch immer, diese Eigenschaften digital zum absoluten Standard werden.
Wie sollte man da aus seiner Sicht vorgehen, wenn man jetzt merkt, als Massenprodukt biete ich eigentlich etwas an, was im Markt alle anbieten, dann kann ich ja nicht zwangsläufig in die Nische gehen, weil ich bin ja, mein Geschäftsmodell basiert darauf, dass ich quasi in die Masse gehen will. Denkst du dann über Submarken nach oder wie kann man dieses Problem lösen?
Ja, also das ist erstmal natürlich von Marke zu Marke unterschiedlich, aber grundsätzlich mainstreamig zu sein oder breite Masse anzusprechen, ist ja auch eine konkrete Zielgruppe. Auch da kann man sagen, okay, wie kann ich die bestmöglich erreichen? Und wir würden ja auch jederzeit sagen, dass, sage ich mal, klassische Banken, die wir ja noch von früher kennen, eine Deutsche Bank oder eine Sparkasse oder eine Commerzbank, auch immer für eine bestimmtes, obwohl sie alle, sage ich mal, den Massenmarkt angesprochen haben, immer auch für ein bestimmtes Image, für eine bestimmte Marke standen, für eine bestimmte Haltung auch. Ja, die eine vielleicht ein bisschen regionaler und ein bisschen risikoaverser, das andere eher so leistungsorientiert, ja, und irgendwie große Welt. Insofern bestimmt nicht die Größe der Zielgruppe, inwiefern man eine gute Marke aufbauen kann.
So. Aber N26, das Beispiel ist ja eigentlich ganz gut. Sie waren Pionier und alle sind jetzt im Grunde genommen dran gedrückt und eigentlich würde man jetzt erwarten, dass sie den nächsten Schritt gehen, auch von der ganzen Aufmachung. Und das haben sie aus meiner Beobachtung als Design-Laien, haben sie das noch nicht getan.
Ich kann das natürlich nicht genau bewerten, weil ich die strategischen Gedanken dahinter nicht kenne und ich auch keinen Einblick habe, was hinter den Wänden passiert. Aber ich denke auch, wie du, dass es da einen Schritt geben wird und dass es da eine Weiterentwicklung passieren wird, die über diese klassischen, wir sind eine Neobank und wir sind neu, jung und digital hinausgehen wird. Und es da und da bin ich mir sicher, dass die daran schon arbeiten, auch eine Weiterentwicklung und eine stärkere Positionierung im neuen Neobankmarkt geben wird.
Wir hatten ja über Cash App schon gesprochen, die ja eine sehr verrückte Marke aufgebaut haben. Würde sowas in Deutschland eigentlich funktionieren?
Also ich glaube, es würde funktionieren, aber erst dann, wenn der Beweis angetreten ist, dass es genug andere Leute international in den USA beispielsweise nutzen. Also es würde nicht allein, ich glaube, ein Cash App in der Art von Branding, die wirklich so aufmerksamkeitsstark ist, und da gibt es ja auch einige andere Fintechs in anderen Bereichen, die ähnliche laute Designs haben, würde wahrscheinlich so initial erstmal nicht funktionieren. Da sind die Deutschen vielleicht dann doch ein bisschen zu konservativ oder doch noch ein Stück vorsichtiger in dem Bereich. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Cash App nach einigen Jahren, die sie sozusagen erfolgreich in den USA oder erfolgreich international unterwegs waren, dass es dann auch genug Abnehmer in Deutschland finden würde. Ähnlich wie bei Klarna.
Wir hatten ja vorhin im Kontext zu Nuri schon darüber gesprochen, dass die Marke diverser werden will, mehr Frauen auch ansprechen will. Das ist ja ein Thema, was in der ganzen Branche irgendwie ja sehr wichtig geworden ist und die Firmen beschäftigt. Wie geht man damit als Marke um, wenn man jetzt irgendwie sagen will, ja, hier sind irgendwie die Sparkasse oder wir sind der große Robo-Advisor. Kann man, die sagen alle, sie bemühen sich darum, aber funktioniert das?
Also du meinst jetzt diversere Zielgruppen anzusprechen?
Genau.
Ja, ja, ich glaube, das wird sich zeigen. Also ich glaube, es wird definitiv funktionieren, weil diese Zielgruppe existiert. Das heißt, es ist nur eine Frage, ob man es schafft, die richtig anzusprechen. Nuri ist ein gutes Beispiel, weil sie das wirklich nicht, sich nicht nur anstreichen, was das angeht, sondern also quasi die Fassade neu anstreichen, sondern wirklich das auch von innen heraus leben, stark bemüht sind, immer mehr Frauen auch einzustellen, dann Gleichgewicht herzustellen, mit Christina eine CEO zu haben, die ja, außergewöhnlich eigentlich eine, noch außergewöhnlich leider, eine Frau als CEO im Fintech-Bereich zu haben, und dann auch einfach zu sagen, ich bin mutig und gehe einfach mal einen neuen Weg und versuche damit ja mehr Frauen anzusprechen. Insofern ist es, glaube ich, erstmal, jetzt sehen wir viele Bemühungen und es wird sich zeigen, wie es sich durchsetzt. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, denke ich.
Wie unterscheidet man dann ernsthafte Bemühungen und Änderungen versus ich streiche das irgendwie bunt an und sag so, ja, okay, jetzt ist es auch für Frauen offen?
Also ich glaube, es ist immer eine Zusammensetzung von vielen Komponenten. Design, wie gesagt, ist nur das erste initial sichtbare Element. Organisation spielt eine große Rolle. Wie ist die Kultur intern? Welche Leute arbeiten da? Mit welcher Überzeugung? Was ist auch die Haltung der gesamten Organisation und Unternehmung im Hinblick auf Nachhaltigkeit, im Hinblick auf Diversity etc.? Und dann auch, wie übersetzt sich das in ein Produkt und wie übersetzt sich das für den Kunden in eine gute Lösung? Und nur wenn all diese Komponenten zusammenkommen, kann es auch wirklich funktionieren. Und ich glaube, das war vielleicht auch ein Stück weit oder ist manchmal noch das Problem bei Marken, die sich das Thema Diversity nehmen, und das ist nicht nur im Fintech-Bereich so, dass sie zwar gute Intentionen haben, aber das eben nicht konsequent über alle Bestandteile des Unternehmens und der Organisation hinweg leben. Und dann kann es auch nicht funktionieren langfristig.
Du hast jetzt Christina als wichtigen Teil dieser ganzen Markenentwicklung auch schon genannt. Inwiefern spielt der CEO, Gründer, Gründerin eigentlich eine Rolle in diesem ganzen Prozess? Bei N26 zum Beispiel merkt man ja, dass Valentin über Jahre diese Marke unglaublich nach außen verkauft und repräsentiert hat.
Also es spielt extrem große Rolle. Grundsätzlich spielt Marke, also spielt das ganze C-Level immer eine sehr große Rolle für die Marke, weil natürlich diese Personen sehr sichtbar sind. Das ist jetzt aber nicht nur im Neobankenbereich so, sondern überall so. Und haben damit natürlich einen entscheidenden Effekt und einen entscheidenden Einfluss auf die Wahrnehmung der Marke. Insofern ist es deswegen auch immer ganz wichtig, dass wenn man an der Marke arbeitet, zum Beispiel ein Rebranding macht, dass man dann eben genau diese Entscheider auch mit einbezieht. Ich kann da gar nicht so viel Details zu N26 sagen, aber ich kann sagen, dass bei Nuri es extrem wichtig war, wirklich von Tag 1 mit allen Leuten aus dem C-Level in Kontakt zu treten und gemeinsam mit denen auch die wichtigen Entscheidungen zu treffen.
Fällt dir jetzt eine Marke ein, wo du sagen würdest, da gibt es eine Dissonanz zwischen dem, wie man auftritt und was da für ein Management sitzt?
Das kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen, oder? Also, weil ich natürlich auch nicht die Details dann immer kenne und die Pläne kenne. Wer weiß das schon, außer wenn man ganz, ganz...
Naja, man kann ja von außen schon irgendwie sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, BMW sagt, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, die Leute in Marzahn erreichen, dann merkt man ja, okay, das passt nicht zusammen.
Genau, und ich glaube, das ist grundsätzlich auch immer der erste Test, ob eine Marke funktioniert, ist, ob man genau dieses Gefühl vermeiden kann, nämlich ob man wirklich wahrgenommen wird und ernst genommen wird für das, was man verkörpern will. Und das sieht man, glaube ich, ganz häufig auch auch in den letzten Jahren hat man das vielleicht gesehen, wenn es im Automobilmarkt, dass bestimmte große Marken sich die Zukunft auf die Stirn geschrieben haben oder auf dieses T-Shirt geschrieben haben und gesagt haben, wir stehen für die Zukunft, aber eigentlich, sage ich mal, von ihren Produkten her, von ihrer Ausrichtung her, auch von ihrer Kultur her, Stichwort Diversity, das eigentlich noch gar nicht repräsentieren oder da noch weit zurückliegen. Insofern ist es gar nicht so, dass ich das jetzt besser bewerten kann als andere, sondern ich glaube, dass die Menschen, die Zielgruppen, die Öffentlichkeit das sofort merkt und heute noch mehr als früher, wenn so eine Dissonanz passiert, und straft das dann auch sofort ab. in der Öffentlichkeit, aber auch im Hinblick auf Verkauf und Umsatz der Produkte.
Alles klar. Dann vielen Dank für die Einblicke und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Super, danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.